fragen aber auch schon sehr, sehr stark die Studierenden. Was würde euch denn interessieren? Was fehlt euch noch? Wen sollen wir mal einladen? Worauf sollen wir stärker eingehen? Welche Formate sind die, die euch interessieren? Aber da natürlich auch mal zu wissen, was wird das nächste heiße Eisen, was man anfasst, ist vielleicht auch schwierig. Wir versuchen da eine Mischung zu finden zwischen den konventionellen Darstellungen und auch mal was ganz anderes, was Neues.
Ich glaube, das war eine richtige Challenge für uns als Public Historians und für die Kolleginnen aus dem Friedrichshain-Kreuzberg-Museum, diese Postkarten zu nehmen, diese Sammlung zu nehmen und interessante Geschichte vermitteln, die das moderne Publikum interessieren und anziehen würden.
Der ZZF-Podcast ist zurück in einer neuen Folge und diesmal haben wir einen ganz besonderen Gast. Das passiert tatsächlich nicht so oft bei uns im Podcast, dass wir mit Studierenden sprechen. Deswegen freue ich mich umso mehr auf diese Folge. Wir sprechen nämlich über Public History, einen Fachbereich der Geschichte, der seit einiger Zeit ziemlich beliebt ist und immer weiter wächst. Irmgard Zühndorf leitet den Bereich Public History hier am ZZF Potsdam und ist außerdem Koordinatorin des Masterstudiengangs Public History an der Freien Universität in Berlin. Und diesen Studiengang, den studiert Marina Kocedischkina, die auch heute hier mit bei uns im Podcast ist und die im vergangenen Semester ein sehr spannendes Praxisprojekt mit umgesetzt hat, über das wir gleich ein bisschen näher sprechen werden. Es geht um die Ausstellung Aus der Zeit, eine Kreuzberger Postkartensammlung 1890 bis 1945 im Friedrichshain-Kreuzberg-Museum in Berlin.
Der ZZF-Podcast. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Liebe Marina, liebe Irmgard, schön, dass ihr euch Zeit nehmt, darüber mit uns hier im Podcast zu sprechen.
Hallo.
Hallo.
Ich steige auch gleich mal mit einer kleinen Geschichte ein. Ich habe nämlich vor kurzem tatsächlich auch mit Postkarten zu tun gehabt, weil ich habe hier bei uns im Dorf eine ehrenamtliche Ausstellung organisiert zum Thema Migration. Und ich muss dazu sagen, ich wohne in Nordspanien und eine Interviewpartnerin, mit der ich gesprochen habe, die hatte eine persönliche Postkartensammlung zu Hause. Die reichte von den 1960er bis in die 1980er Jahre und sie war als Gastarbeiterin in England und in der Schweiz unter anderem unterwegs und ist in diesem Zuge auch viel gereist durch verschiedene Länder, durch verschiedene Orte und sie hat überall, wo sie war, Postkarten mitgebracht. Und die haben wir dann tatsächlich auch in die Ausstellung integriert als Symbolobjekte für Migration. Und das fand ich ganz interessant. Das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich mich selber mit Postkarten als Quelle beschäftigt habe oder eben auch als Ausstellungsobjekte. Und ihr habt das auch gemacht im Masterstudiengang Public History im vergangenen Semester unter der Leitung von Irmgard. Um was ging es denn in diesem Projekt genau und wie ist es zustande gekommen?
Also in diesem speziellen Fall war es so, dass das Museum Friedrichshain-Kreuzberg auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir vielleicht mit ihnen kooperieren wollen. Und zwar wir, ich heiße dann der Studiengang. Sie haben eine Sammlung geschenkt bekommen von über 5000 Postkarten aus Kreuzberg und haben sich so ein bisschen gefragt, was machen wir damit? Und es war dann klar, wir wollen es einerseits digitalisieren und irgendwie ins Netz stellen, damit Leute ja dann quasi da recherchieren können. Weil das sind alles Postkarten mit nur aus Kreuzberg und nur von vor 45 mit Ansichten von Straßen, von Geschäften. Und dann war so, naja, aber einfach nur recherchieren ist ein bisschen langweilig. Irgendwas anderes könnte man noch machen. Wer hat denn Ideen? Ach, und dann kam natürlich die Idee, junge Menschen haben die Ideen, was man dazu machen könnte. Was würde die denn an so Postkarten interessieren? Und da haben die mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich fand die Idee erstmal sehr interessant. Aber es war dann auch klar, ich muss erstmal Studis finden, die auch Lust haben und das interessant finden und die da mitmachen wollen. Das ist eine freiwillige Sache, diese Projekte. Und dann habe ich halt im Studiengang rumgefragt und es haben sich welche gemeldet. Und so ist es zu dem Projekt gekommen.
Bei dem Studiengang handelt es sich hier um den Masterstudiengang Public History an der FU Berlin, den auch Marina studiert. Bevor wir darüber sprechen, wie es mit den Postkarten weiterging, vielleicht kannst du kurz mal erzählen, Marina, was ist das eigentlich für ein Studiengang und warum hast du dich dafür entschieden, gerade Public History zu studieren?
Ich komme aus Russland und in 2019, 2020 war Public History da wirklich nicht die Sache, über man viel geredet hat. Und ich habe über sie zufällig bei einer Sommerschule erfahren und dann irgendwie sofort gedacht, das ist mein Ding, das kann mein Ding sein, weil sie mein Interesse an Journalismus, Medien und Geschichte verbindet. Ich habe einmal auch Journalismus studiert. Und ich glaube, ich war damals während meines Bachelorstudiums ein bisschen verloren. Ich hatte keine Vorstellung, was ich mit meinem Abschluss in Geschichte machen könnte. Und dann später habe ich angefangen, den Bereich von Public History zu recherchieren und die Masterstudiengänge. Und ein paar Jahre später war ich in Berlin. Und ich würde sagen, das ist eine Mischung von Praxis, von Praxisprojekten und Theorie. So Geschichtsdidaktik spielt eine wichtige Rolle, aber auch viele andere unterschiedliche Kurse, die im Bereich nützlich sein könnten, zum Beispiel Oral History oder Medienanalyse, Filmanalyse.
Den Studiengang, den gibt es schon seit dem Wintersemester 2008, 2009, also schon ein bisschen länger tatsächlich. Ich selbst habe 2009 angefangen, an der HU Geschichte zu studieren und da kam mir Public History tatsächlich noch gar nicht unter. Das war damals, würde ich jetzt aus der Retrospektive sagen, ziemlich neu. Irmgard, wie und warum hat sich denn der Studiengang gerade um diese Zeit herum formiert?
Ja, 2008 waren wir tatsächlich mit dem Masterstudiengang Public History der erste dieser Art in Deutschland. In den USA gibt es schon ganz viele davon und auch schon viel, viel länger. Und letztendlich haben wir uns auch ein bisschen was von den Strukturen aus den USA abgeschaut. Aber die Idee ist genau die, die Marina gerade schon so ein bisschen erläutert hat, dass man sowohl einen Theorieteil hat, als auch ein Praxisteil im Studium, dass man, also Public History jetzt sozusagen verstanden als jegliche Form von Geschichtsdarstellung in der Öffentlichkeit, an eine breite Öffentlichkeit gerichtet. Das ist der eine Teil, aber der universitäre Teil ist dann eben auch, sich damit analytisch auseinanderzusetzen. Was passiert denn da eigentlich in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Geschichtsdarstellung? Sowohl im Film, im Radio, im Podcast, in der Werbung, in Ausstellungen, Museen, Gedenkstätten. Also wir versuchen möglichst die gesamte Bandbreite so ein bisschen in den Blick zu nehmen auf einer theoretischen Ebene, aber dann eben auch immer mit Praxisprojekten verbunden, dass die Studierenden selber etwas entwickeln und sich aber auch versuchen, das möglichst immer auch kritisch zu hinterfragen. Was wollen wir? Wie versuchen wir es umzusetzen? Und auch dann das Ergebnis, ist es eigentlich das geworden, was wir uns so vorgestellt hatten? Was waren die Grenzen, wo wir nicht weitergekommen sind? Und da hilft uns natürlich auch sehr stark die Geschichtsdidaktik, die in dem Studiengang bei uns an der FU recht stark ist.
Was Public History auf jeden Fall von Anfang an begleitet, ist die Frage, was Public History eigentlich genau ist. Kannst du das noch einmal erläutern, Irmgard? Was versteht man eigentlich heute unter Public History? Ist es immer noch so eine große Diskussion in der Forschung oder gibt es mittlerweile eine, sag mal, relativ fixe Definition? Und da schließe ich da so eine Frage an. Würdest du sagen, ich als Wissenschaftsjournalistin im Bereich Geschichte bin auch sowas wie ein Public Historian?
Was versteht man unter Public History, kann ich dir leider gar nicht beantworten, weil es da wirklich noch eine Diskussion gibt. Unterschiedlich, wir hatten jetzt gerade letzte Woche eine Präsentation der International Federation of Public History und wo wir aus 5 verschiedenen Ländern und 4 verschiedenen Kontinenten gefragt wurden und ich war auch sehr interessiert oder überrascht, was die anderen darunter verstehen. Die Kollegin aus Polen zum Beispiel hat auch den gesamten schulischen Bereich dazu gezählt. Den würde ich ausklammern, das behandeln wir auch im Studiengang kaum, wobei wenn wir uns mit außerschulischen Lernorten beschäftigen, müssen wir natürlich auch immer schauen, wenn die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler sind, dann muss man ein bisschen wissen, wie läuft das denn eigentlich an der Schule? Was gibt es da für Lehrpläne, Schwerpunktsetzungen und so? Ganz vermeiden, sich damit auseinanderzusetzen, geht es auch nicht. Was ich eigentlich sagen will, ist, die Ränder sind fließend. Wir greifen, das hat Marina auch schon ganz schön gesagt, wir greifen ja auf verschiedene Methoden zurück, von den Medienwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, wir schauen überall so ein bisschen und dementsprechend eine Definition, die dir dann hilft zu sagen, das ist Public History und das nicht, und kann das genau eindeutig belegen, fände ich relativ schwierig. In meiner Welt bist du auf jeden Fall auch eine Public Historian.
Ich muss sagen, ich selbst sehe mich tatsächlich auch als Public Historian, hätte ich jetzt auch gedacht. Also ich habe darüber viel nachgedacht, aber ich würde jetzt sagen, ich glaube, ich bin schon ein Public Historian. Ich bin jetzt Journalistin, das ist ein Berufsfeld, was man eingehen kann nach diesem Studiengang. Was sind denn andere berufliche Perspektiven, die man hat, wenn man Public History studiert?
Genau, in unserem Studiengang gibt es auch eine Lernveranstaltung, Praxiswender von Public History. Und in ihren Rahmen besuchen wir unterschiedliche Institutionen, die mit Geschichte und Kulturvermittlung etwas zu tun haben, und haben dann auch Expertinnen und Experten aus dem Bereich zu Gast. Und ich glaube, mir persönlich hat dieses Seminar sehr geholfen, zu verstehen, was ich eigentlich in Public History gerne machen möchte, und das ist Ausstellungen konzipieren. Aber generell, es kann auch sehr breit werden. Einige arbeiten auch in Journalismus, einige in Museen, jemand ist auch Kurator oder Kuratorin in Filmproduktion.
Wir haben dieses Seminar, das so ein bisschen die Breite der Berufsfelder aufzeigen sollen. Und ich habe das eingeteilt in drei grobe Felder: Museen, Gedenkstätten auf der einen Seite. Das ist ein sehr großes Arbeitsfeld in Deutschland auf jeden Fall. Dann die Medien, klar, Film, Radio, Printzeitung, Verlage als weiteren Bereich. Social Media inzwischen wird immer stärker, überschneidet sich dann mit Museen, Gedenkstätten, weil die inzwischen fast alle eine Social Media Stelle auch haben in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Und dann den Bereich Wirtschaft und Politik habe ich ihn mal genannt. Das ist die Stiftungen, Vereine. Es gibt da einfach sehr, sehr viel in Deutschland auch inzwischen, die sich mit der Erinnerungskultur auseinandersetzen. Fast der Bund, aber auch jedes Land und inzwischen auch schon einige große Städte haben alle ein Referat für Erinnerungskultur, wo hoffentlich auch Public Historians bald überall sitzen werden.
Und Forschung ist natürlich auch ein Bereich, in dem man gehen kann, oder?
Eine Kleinigkeit, die ich vergessen habe. Entschuldigung. aber ich habe ihn vielleicht auch nicht ganz umsonst vergessen. Der Studiengang fokussiert wirklich auf den Praxisbereich. Und es bleiben trotz und alledem, manche entscheiden sich dann dafür, dann zu promovieren und bleiben im Bereich. Sehr schön finde ich es natürlich, wenn sie die Promotion dann wirklich auf ein Public History Projekt konzentrieren und in dem Feld auch weiterarbeiten. Es gibt aber auch, und das kann man mit dem Studiengang auch, ganz klassische Promotionen dann wieder in den sozusagen eher fachwissenschaftlichen Bereich zurückzugehen.
Kommen wir nochmal zurück zu den Praxisprojekten. Du hast ja gerade schon gesagt, Irmgard, dass der Studiengang sehr praktisch ausgelegt ist. Und ein Teil dieser Praxisprojekte ist eben das Postkartenprojekt. Jetzt hast du eben gesagt, das war ein freiwilliges Projekt. Kannst du einmal erläutern, wie dieses Projekt dann genau in das Curriculum des Studiengangs eingebunden ist? Und kriegt man am Ende dafür auch Credits?
Ja, es gab in diesem Fall auch Credits dafür. Letztendlich versuchen wir immer, die Module so aufzubauen, dass es ein stärkeres theoretisches Seminar gibt und ein eher praxisbezogeneres Modul. Und in dem Modul, das ich auch unterrichte, Praxisfelder der Public History, gibt es ein Pflichtpraktikum von 8 Wochen. was wir zu Anfang eingeführt hatten, was, glaube ich, auch eine gute Idee war, aber wo sich langsam aber sicher immer mehr herausstellte, dass die Studierenden sich ein 8-wöchiges Praktikum am Stück unbezahlt gar nicht leisten können, also oder wenige leisten können. Wir haben es dann gestreckt, man muss das nicht in 8 Wochen machen, man kann das auch Halbzeit machen, dann über 16 Wochen oder womöglich noch länger, aber das bleibt trotzdem auch einfach aus pragmatischen Gründen schwierig. Und dann haben wir angefangen, diese Praxisprojekte zu entwickeln, wo sich möglichst 3, 4, 5 Studierende zusammenfinden und wir das dann in Zusammenarbeit mit einer Institution außerhalb der Universität umsetzen und möglichst unter der Leitung auch dieser Institution. Also es soll nicht so sein, wir machen jetzt für das Museum Kreuzberg, Friedrichshain-Kreuzberg eine Ausstellung, sondern die setzen sich mit uns zusammen, übernehmen die Leitung. Also ich mache schon auch immer deutlich, das macht richtig Arbeit. Also das ersetzt für die Museen keine Arbeit, sondern sie haben dann ein eigenes Projekt, sie müssen sich darum auch kümmern. Es soll ja den Studierenden schon auch noch nach wie vor was beigebracht werden. Also die werden da nicht alleine gelassen und sollen dann nach 6 Wochen eine Online-Ausstellung präsentieren oder so. Und das sind die Alternativen. Also die Studis können sich überlegen, sie gehen ins Praktikum oder alternativ machen sie an einem der angebotenen Praxisprojekte, nehmen sie teil.
Das finde ich ein toller Ansatz, gerade auch, wie du eben schon gesagt hast, weil es eben für viele wirklich schwer ist, ein unbezahltes Vollzeitpraktikum mit dem Studium zu vereinbaren. Nun ist ein Ausstellungsprojekt mit Postkarten trotzdem recht speziell, würde ich sagen. Es ging auch den Studierenden so. Marina, es gibt nämlich einen Artikel auf Visual History, den habe ich gelesen, wo die Studierenden über das Projekt berichten und wo es heißt, dass ihr anfangs gar nicht so begeistert wart von diesem Postkartenprojekt. Warum hat euch das am Anfang gar nicht so gecatcht?
Ja, das war wirklich so. So Postkarten für uns war ein sehr veraltetes Medium und wir konnten überhaupt nicht vorstellen, was wir mit denen machen. Und ich glaube, dass der Konzept von der Ausstellung damals noch nicht ganz klar war. Und ja, wir hatten, wie ich gesagt habe, überhaupt kein Verständnis, was wir damit machen mit diesem Projekt. Ich glaube, das war eine richtige Challenge für uns als Public Historians und für die Kolleginnen aus dem Friedrichshain-Kreuzberg-Museum, diese Postkarten zu nehmen, diese Sammlung zu nehmen und interessante Geschichte vermitteln, die das moderne Publikum interessieren und anziehen würden.
Ja, das glaube ich dir. Und man muss ja auch nochmal betonen, es handelt sich um über 5000 Postkarten, also ein riesiger Quellenkorpus. Wie seid ihr da eigentlich vorgegangen?
Vielleicht kann ich ja kurz starten. Also wir hatten schon erstmal so einen Workshop geplant und Experten eingeladen. Eine Kollegin, die über Postkarten promoviert hat und ein Kollege, der Kreuzberg-Spezialist ist und sich auch mit den Postkarten schon mal auseinandergesetzt hatte. Und noch jemanden vom Kommunikationsmuseum, die schon mal eine Postkartenausstellung gemacht hatten. Und dass die so ein bisschen uns erstmal erzählen, weil Postkarten vor 45 hatten eine völlig andere Bedeutung als heute oder auch als in den 80er, 90er Jahren. Was war das überhaupt für ein Medium, dass wir das überhaupt nachvollziehen können? Und dann wurde den Studis erst noch alles analog. Also die Mappen mit den Postkarten gezeigt und die waren sortiert nach Straßennamen. Also wie man die zu den Kreuzberger Straßennamen zuordnen konnte und die wiederum dann alphabetisch. Also man konnte sich auch nicht geografisch durch die Akten durchblättern, sondern wirklich alphabetisch die Straßennamen durchgehen. Und dann haben wir das den Studis völlig frei überlassen. Überlegt mal, was wären denn eure Themen? Was wären eure Fragen an diese Postkarten? Und ich würde sagen, jetzt übernimmt Marina, weil da weiß ich dann auch nicht genau, wie ihr den Weg entschieden habt, diese Themen auszusuchen, die ihr dann ausgewählt habt.
Also eine externe Firma hat dann auch diese Postkarten digitalisiert und wir haben sie dann alle durchgeschaut und das hat wirklich viel Zeit genommen. Und gleichzeitig mussten wir schon unsere individuellen Themen auswählen und wir hatten alle unterschiedliche Zugänge. Ich zum Beispiel habe zuerst mein Thema gewählt. Ich hatte Interesse an jüdisches Kreuzberg Und ich habe danach einfach in dieser Menge von Postkarten solche gesucht, die mit meinem Thema etwas zu tun haben konnten. Ich habe wirklich auf Details aufgepasst. Ich muss auch erwähnen, dass viele von den Postkarten nie beschrieben und nie abgeschickt wurden. Also wir haben wirklich mit Bildern gearbeitet. Und ich kann auch an ein paar Beispielen das besser erklären. Also ich hatte eine Postkarte gefunden mit einer Luftaufnahme von einem bestimmten Teil von Kreuzberg. Und ich wusste, dass in diesem Teil liegt die ehemalige Frankl-Ufer Synagoge. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert, die Startpläne im Museumsarchiv gefunden und angeschaut und habe sie dann wirklich auf dieser Postkarte gefunden. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel ein Geschäftsschild mit einem jüdischen Namen und dann habe ich die Geschichte von Julius Edelstein recherchiert.
Was ich spannend fand, dass die Studierenden also teilweise vom Thema ausgegangen sind und das in den Postkarten gesucht haben oder andererseits eben von den Postkarten ausgegangen sind, was ihnen aufgefallen ist. Also ein Kollege meinte, da wäre er ja nie drauf gekommen, dass Kreuzberg so militaristisch war. Und dass man aber auf so vielen Postkarten Uniformierte sieht, Paraden sieht, der Kaiser, der durch Kreuzberg reitet. Und dass das dann irgendwie für ihn klar war, dass das müssen wir auch als Thema behandeln. Das ist so verwunderlich so. Und ja, dann auch, das hatten wir, glaube ich, auch nicht mitgerechnet, dass man so deutlich das nationalsozialistische Kreuzberg sieht, von Feierlichkeiten auch Aufmärsche und die diversen Versammlungslokale, aber auch Verkaufsläden, hier Nazi-Zubehör auf einem großen Schild auf der Postkarte zu lesen, dass dann auch klar war, dass das müssen wir auch als Thema behandeln.
Ich möchte auch noch mal eine grundsätzliche Frage anschließen. Welche Bedeutung hatten denn Postkarten überhaupt in der Zeit und warum hat Peter Plewka gleich über 5000 davon gesammelt?
Warum er das gesammelt hat? Das ist ein Sammler gewesen. Der hat ja auch alle möglichen unterschiedlichen, der hat auch Bierdeckel aus Kreuzberg gesammelt. Der ist ein Sammler gewesen. Und ich glaube, Sammler sind eine eigene Kategorie. Das ist, fand ich, auch nochmal spannend, was die Studierenden haben ja auch für Visual History nach der Ausstellung, die sie für das Museum gemacht haben, noch einen Artikel verfasst und da nochmal deutlich gemacht, dass man ja auch diese Struktur oder das, wie ein Sammler eigentlich vorgeht, auch nochmal mit bedenken muss, wenn man diese Sammlung als Quelle nimmt, weil der hat bestimmte Sachen eben nicht gesammelt. Also Marina musste schon sehr stark recherchieren, um das jüdische Kreuzberg zu finden. Es gibt mit Sicherheit auch mehr Postkarten, die das offensichtlich ja hätten gezeigt, aber die gab es nicht so viel in der Sammlung. Man weiß nicht, also wonach hat er recherchiert, was hat er ausgewählt, das wissen wir nicht. Wir haben jetzt nur das Endergebnis und das ist ein Quellenbestand und der lässt sich mit dem lässt sich dann unterschiedlich umgehen. Und das fand ich als Public History Projekt dann super. Also wir haben jetzt hier etwas, wir haben einen Quellenbestand. Wie kann man mit diesem Quellenbestand, mit diesen Quellen jetzt Geschichte erzählen? Und das ist eigentlich sozusagen, finde ich, die Hauptfrage, die wir uns in der Public History immer wieder stellen. Wie können wir damit Geschichte erzählen? Wie wurde damit Geschichte erzählt? Was sind die Probleme und Herausforderungen, aber Chancen und so?
Und schon im ersten Workshop wurde uns erklärt, sie waren so benutzt, wie wir heutzutage zum Beispiel WhatsApp nutzen. Und Leute haben mehrere Tausenden von Postkarten pro Tag geschickt und konnten einfach reinschreiben, treffen wir uns heute da und da.
Und aus den einzelnen Themen ist dann eine digitale und eine analoge Ausstellung entstanden. Wie kam es eigentlich zu der Entscheidung, eine digitale und eine analoge Ausstellung zu machen und wie sind die beiden miteinander verzahnt?
Die analoge Ausstellung ist ja vom Museum Friedrichshain-Kreuzberg gemacht worden. Das hatten die auch von Anfang an vor, dass es dazu auch etwas geben wird, dass sie diesen Bestand in seiner Breite ganz gerne einmal präsentieren wollen. In der Ausstellung gibt es auch eine Medienstation, wo wir unsere digitale Ausstellung zu sehen ist und zudem aber auch einen Zugang zu dem Archiv, wo alle über 5000 Postkarten digitalisiert sind. Und man kann jetzt dort wirklich seine eigene Straße recherchieren oder welche Straße auch immer. Die Themenzugriffe direkt wählen und gucken, was gibt's denn da für alte Abbildungen zu, so dass es verschiedene Zugriffe gibt. Also für das Museum war es schon auch wichtig, dass sie in ihrem Haus auch das Original auch einmal präsentieren und zeigen, aber dann über die Medienstation und eben die Online-Präsentation auch noch mal verdeutlichen, was sie alles noch haben. In der Ausstellung ist ja ein winziger Bruchteil der Postkarten zu sehen.
Ich würde auch sagen, dass diese Form von einer digitalen Ausstellung sehr wichtig für so eine Sammlung ist. Ich glaube, das für jüngere Leute viel interessanter. Und ich glaube, es geht auch um zwei Ebenen, in der analogen Ausstellung, es geht viel darum, die Geschichte von Postkarten zu erzählen, wie man sie recherchiert, und in der digitalen Ausstellung eher um die ausgewählten Themen, so würde ich das sagen.
Also alles ist miteinander verbunden. Was mir jetzt gerade noch als Frage kam, also seit der Studiengang existiert, seit 2008, 2009, hat sich ja auch in der Medienlandschaft oder sagen wir mal in den Darstellungsformen von Geschichte relativ viel verändert. Wie könnt ihr denn diese Veränderungen, Social Media etc., in den Studiengang adaptieren? Also wie könnt ihr das integrieren? Wie könnt ihr euch anpassen an diese ganzen neuen Entwicklungen? Und wie stellt ihr dabei auch sicher, dass ihr sozusagen immer am Zahn der Zeit seid, was diese Medienrezeption angeht?
Ja, sehr gute Frage. Wir haben das immer auch damit versucht einzufangen, dass wir Dozentinnen und Dozenten aus der Praxis mit einbinden. Also diese Übungen, von denen ich gesprochen habe in den Modulen, die eher praxisbezogenen Übungen, da schauen wir immer, dass wir Leute finden aus der Praxis, die eigentlich im Museum oder im Podcast-Bereich oder in Gedenkstätten, in Stiftungen arbeiten, dass die einmal bei uns eine Übung unterrichten über das gesamte Semester. Das ist nicht so einfach, weil die Leute haben eigentlich alle einen anderen Job. Aber die sind auch wiederum alle sehr interessiert, mal ja mit Studierenden, mit jungen Leuten bestimmte Sachen zu durchdenken und zu besprechen, zu diskutieren. Man findet da jetzt nicht so einen festen Stab, die jedes Jahr wiederkommen, aber es gibt schon eine ganze Reihe Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, die gerne mal einmal unterrichten und dann ein bestimmtes Projekt mit den Studierenden durchdiskutieren. Und letztendlich, dieses Praxisprojekt ist ja auch schon ein bisschen ähnlich. Auch da war es, das Museum hat diesen Bestand, sie wollen damit online gehen. Aber so richtig wissen sie auch nicht wie und fragen sich eben auch, was würde denn junge Leute interessieren? Wie würden sie es denn gern machen? Also wenn die Studierenden jetzt gesagt haben, wir machen daraus einen Podcast, okay, bei Postkarten wäre das jetzt nicht das richtige Format gewesen, glaube ich. Aber sie hätten auch was ganz anderes machen können. Also es war jetzt auch gar nicht von Anfang an so festgelegt, ihr macht da unbedingt eine Online-Ausstellung raus. Wir schauen dementsprechend, dass wir Leute aus der Praxis in den Studiengang einbinden. Wir fragen, glaube ich, aber auch schon sehr, sehr stark die Studierenden. Was würde euch denn interessieren? Was fehlt euch noch? Wen sollen wir mal einladen? Worauf sollen wir stärker eingehen? Welche Formate sind die, die euch interessieren? Aber da natürlich auch mal zu wissen, was wird das nächste heiße Eisen, was man anfasst, ist vielleicht auch schwierig. Wir versuchen da eine Mischung zu finden zwischen den konventionellen Darstellungen und auch mal was ganz anderes, was Neues.
Und es ist ja auch so, dass gerade im digitalen Bereich Geschichte oft von Menschen gemacht wird, die eben nicht Geschichte studiert haben und aus dem Fachbereich kommen. Welche Rolle spielt denn da für euch so ein Studiengang wie Public History, vielleicht um das aufzufangen auf der einen Seite? Oder seht ihr überhaupt eine Gefahr darin? Irmgard, vor allen Dingen an dich die Frage, dass es so viele, sag ich mal, Nicht-HistorikerInnen gibt, die sich mit Geschichte beschäftigen und das dann auch zum Beispiel auf Social Media posten? Oder ist das aus deiner Perspektive vielleicht sogar was Gutes, weil Geschichte eben dadurch sehr präsent ist? Was ist deine Haltung dazu?
Ich sehe einfach, das passiert und die Angebote, die es da auf Social Media gibt, sind von der Qualität her, ob es jetzt die studierte Historikerinnen sind oder nicht, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt einfach eine große Bandbreite. Im Studiengang haben wir natürlich, setzen wir uns auch mit Social Media auseinander. Wir haben auch mal jetzt gerade abgelaufen ein Seminar gemacht zur Shoah auf TikTok und Instagram. Und dann einfach auch verschiedene Influencerinnen, aber auch Vertreterinnen von Gedenkstätten eingeladen, die in Social Media unterwegs sind. Die von den Gedenkstätten sind natürlich aus meiner Sicht die Professionellen, aber die Influencerinnen, die wir da hatten, sind professionell im Social Media Bereich. Die sind jetzt nicht unbedingt Historikerinnen gewesen. Die haben uns ihre Methoden, ich fand, sie waren alle sehr offen. Sie sind auch bereitwillig problemlos gekommen. Also ich hätte gedacht, die erwarten natürlich hohe Honorare, die wir gar nicht zahlen können. War aber gar nicht so. Wenn ich jetzt an Hey Leonie denke, die bestimmte Themen immer wieder online diskutiert, ich finde, die machen das sehr gut. Sie machen das komplett anders, als ich das machen würde. Sie erreichen allerdings auch deutlich mehr Leute, als wahrscheinlich, wenn ich das machen würde. Und wir können da was von uns abgucken. Ich würde mir natürlich für die Zukunft wünschen, dass unsere Absolventinnen noch stärker auch in diesen Markt gehen und vielleicht selber dann diese Positionen besetzen und dort Geschichte vermitteln, noch mehr im Sinne unserer, was wir vielleicht so die Standards der Public History nennen. Also noch mehr Multiperspektivität, transparent, wie kommt ihr auf diese Ideen, was ihr da erzählt, was sind eure Quellen, wo wollt ihr hin, so weiter. Das vermisse ich manchmal schon bei den Social Media Angeboten.
Und wäre das was für dich, Marina, Geschichtsinfluencerin?
Ich glaube, ich bevorzuge eher längere Formate, aber so zum Beispiel einen YouTube-Channel zu machen, das könnte ich schon besser vorstellen.
Ich wollte noch eine Sache zu KI sagen. Das ist einerseits, dass wir uns natürlich an der Uni und auch am ZZF damit beschäftigen, was darf man, was kann man mit der KI machen. Aber dass die Studierenden da, finde ich, schon einen Schritt weiter sind und direkt Projekte mit KI gemacht haben. Eine Darstellung von Objekten, da haben sie einen Comic zeichnen lassen mit KI, wo das Comic dann dieses Objekt integriert hatte und erklärt hat, worum es dabei ging. Und da meint, wenn man ganz klar macht, was man, womit man die KI gefüttert hat, was da eigentlich passiert ist und natürlich auch deutlich macht, das ist ein KI entstandenes Comic oder ähnliches oder auch Bilder zusammengesetzt, die es so gar nicht gibt, aber auch da deutlich gemacht, womit haben wir denn die KI gefüttert und letztendlich auch Museen arbeiten damit ja inzwischen. Also das wird einfach benutzt und wenn man nicht selber weiß, wie es funktioniert, dann kann man es auch schlecht, finde ich, analysieren und hinterfragen. Und da muss ich sagen, da lerne ich auch immer wieder von den Studierenden. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Also da kommen Projekte zustande, das ist immer wieder ganz toll. Und auf deine Frage eben noch, wie arbeiten wir denn zusammen mit anderen Disziplinen? Also würde ich sagen, also die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist einerseits sehr wichtig und dann eben auch raus aus der Uni, aus der Wissenschaft in die Praxis und mit den Kolleginnen und Kollegen dort zusammenarbeiten. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir noch viel mehr diese Arbeitsfelder auch mit unseren Absolventinnen besetzen, dass dann in den Social-Media-Bereichen die Public Historians, auch die ausgebildeten Public Historians sozusagen noch stärker arbeiten. Ich glaube, das muss aber nicht jeder Historiker und Historikerin muss in diese Bereiche selbst gehen. Die Diskussion oder den Austausch, ich finde ihn wichtig, und für die Public History ist es einfach ein Grundgesetz, diesen Austausch zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass dieser Podcast auch ein Beitrag ist für so einen Austausch. Und noch eine andere Sache, die ich sehr wichtig finde bei dem Einsatz von KI und auch sonst bei der Darstellung von Geschichte in den Medien, das ist das Thema Transparenz. In den Quellen und dem Material, was man verwendet, dem eigenen Vorgehen und in der Recherche, damit einfach immer klar wird, wo kommen die Informationen her, und dass man da einfach extrem transparent ist und es auch nicht vergisst, Quellen anzugeben. Also das ist echt ein Thema, was mir sehr, 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 sehr wichtig ist und worauf ich sehr achte, auch bei den Formaten, die ich mache. Aber ja, jetzt sind wir am Ende unseres Gesprächs und ich möchte gerne mich bei euch beiden bedanken. Das war wirklich sehr interessant und spannend und ich habe mich vor allen Dingen gefreut, auch mehr über das Postkartenprojekt zu erfahren. Ich habe mich da auch ein bisschen durch die Internetseite gelesen. Sehr, sehr spannend. Wir verlinken das auf jeden Fall auch in den Shownotes und die Ausstellung, die kann man ja auch noch besuchen, oder?
Sie ist jetzt gerade sogar bis August verlängert worden.
Okay, super. Dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in Berlin seid, im Sommer die Ausstellung auf jeden Fall noch besuchen. Und da verlinken wir auch alle Informationen in den Shownotes. Irmgard, Marina, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für diesen Podcast.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Der ZZF Podcast. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.